Der Roman »Panischer Frühling« von Gertrud Leutenegger beginnt mit einem Ascheregen. In Island ist 2010 ein Vulkan ausgebrochen und schickt seine Asche weit über Europa, auch über London. Die Aschewolke legt den Flugverkehr lahm. In London streift zu der Zeit die Ich-Erzählerin durch die Stadt und erinnert sich an die geweihte Asche, die sie als Kind an Aschermittwoch auf ihr Haupt gestreut bekam. Die Autorin Gertrud Leutenegger ist bei uns im Studio. Guten Tag. Ist die Erinnerung der Ich-Erzählerin in ihrem Roman angelehnt, vielleicht auch an eigene Erlebnisse aus ihrer Kindheit? Haben Sie das selbst erlebt, geweihte Asche auf ihr Haupt gestreut zu bekommen?
Ja, das habe ich selbst erlebt. Ich bin ja in der Innerschweiz aufgewachsen, die katholisch ist, in Schwyz. Da standen wir dann wirklich, wie ich das beschreibe, als Kinder nach der Kirche auf dem Hauptplatz und haben uns ungläubig angestarrt, weil wir die Asche aufs Haar gestreut bekamen. Also nicht auf die Stirn, sondern aufs Haar. Und das war nicht mehr wegzumachen.
Das ist ja auch ein unglaubliches Bild. Die Kinder, die für jung sein, für das Leben stehen und plötzlich mit dem grauen Haar. Ihr Roman spielt in London im Jahr 2010. Und er spielt aber zugleich in der Vergangenheit. Die Ich-Erzählerin erinnert sich an den Pfarrhof ihres Onkels, auf dem sie als Kind ihre Sommerferien verbrachte. Vielleicht mal einen Satz aus dem Roman. Allein in der am dichtesten bevölkerten Stätte der Welt war mir mit einem Mal, als sei ich vielleicht in jenem stets nur für einen Sommer geliehenen Haus, gerade wie kein anderes von der unerbittlich ablaufenden Zeit bedroht, am geborgensten gewesen. Warum ist dir gerade in London diese Kindheitserinnerung, dieses Geborgenheitsgefühl so präsent?
Ja, weil ich ja dieses Sommerhaus verloren habe. Also mein Onkel ist gestorben, die Tanten sind gestorben, meine Eltern sind gestorben. Ich war ja so fasziniert von der Themse, von ihrem Vorwärts- und Rückwärtsfließen. Und sie kam mir plötzlich so vor wie ein Sinnbild meines Erzählens, wo plötzlich manchmal auch etwas steht, etwas in die Vergangenheit zurückfließt, etwas in die Gegenwart zurückgebracht wird. Und da ist wie vom Untergrund der Themse dieses Sommerhaus an die Oberfläche gespült worden. Und so wie ich die Eichen, die früher ganz Britannien bedeckt haben und eben auch große Teile Londons, sich manchmal vom Ufer losgerissen haben und auf der Themse meerwärts geschwommen sind, so ist mir dieses Sommerhaus plötzlich wie auf der Themse aufgetaucht.
Und eben auch an der Themse begegnet die Erzählerin Jonathan. Das ist ein Verkäufer einer Obdachlosenzeitung. Und dieser Mann, der zieht sie auf ganz seltsame Art und Weise an. Warum ist das so? Warum zieht sie dieser Mann so an?
Es hat einmal im späteren Verlauf des Romans den Satz, in das Innere eines anderen Menschen eingelassen zu werden, ist ebenso erregend, wie von ihm umgebracht zu werden, aber auch von großer Wärme. Also beides ist möglich. Und bei einem ganz fremden Menschen sind wir ja vollkommen dieser Ambivalenz ausgesetzt. Wir wissen nicht, wer sich verhalten wird, ob er uns lieben oder hassen wird. Und sie war angezogen, weil sie zuerst nur die unversehrte Seite seines Profils sah. Auf der anderen Seite ist er von einem grässlichen Feuermal entstellt.
Und sie kommt mit dem Jonathan ins Gespräch. Redete ich mit Jonathan, waren auch die in der Ferne mir lieben Menschen ganz nah, das sagt auch die Erzählerin. Die beiden erzählen sich dann die Geschichte ihrer Kindheit. Warum tun sie das?
Ja, einerseits hat natürlich die Flugstille über London dazu beigetragen. Das war wirklich im East End, wo ich gewohnt habe, das ja in den Händen von Bangladesch und Pakistani ist, war das so ungewöhnlich, diese Stille, weil dort ganz in der Nähe ist der kleine City Airport und da fliegen die Flugzeuge ganz niedrig über die Häuser hin und plötzlich war das alles weg. Ich glaube, nicht nur ich habe mit diesem Zeitungsverkäufer angefangen zu sprechen, sondern auch andere Leute haben, wie man das in Ausnahmesituationen tut, haben plötzlich miteinander angefangen zu reden.
Und sie spürt auch die Erzählerin, dass die beide, vielleicht ist es zu Anfang nur ein Gespür, dass sie etwas gemeinsam haben. Was das genau ist, das das weiß man vielleicht nicht. Die Erzählerin erinnert sich an den Pfarrhof ihres Onkels, das sagten sie bereits. Da heißt es einmal in dem Buch, der Onkel war unser Lebensbaum, das Versprechen der Güte und Intaktheit, den Freispruch von allem Trennenden zwischen Himmel und Erde angesichts der nächtlichen Sterne. Hatte Jonathan dies nicht auch bei seiner Großmutter erfahren? Nichts kann für immer verschwinden. Das sind also der Onkel und die Großmutter, die eine lebendige Verbindung zwischen die beiden schaffen?
Ja, also natürlich, weil auch der Jonathan von diesem Sommerhaus seiner Großmutter anfängt zu erzählen. Also sein Vater ist ja im Meer verschollen, also ertrunken in einer stürmischen Novembernacht beim Fischen. Und zuerst war er nur im Sommer bei seiner Großmutter, weil sie hat ihn geholt, weil er oft doch von diesen Kinderbanden geplagt wurde dort in Cornwall, wo er aufgewachsen ist. Und schließlich hat sie ihn ganz zu sich genommen. Und dieses sein Sommerhaus hat natürlich auch in der Erzählerin dann bewirkt, dass sie sich an ihr eigenes Sommerhaus bei dem Onkel erinnert hat.
Das sind diese Räumlichkeiten, das Haus der Großmutter, das eigene Sommerhaus, aber dann eben auch der Onkel und die Großmutter. Und dahinter stecken auch sehr tragische Erlebnisse. Dieser Jonathan, so stellt sich heraus, hat die tote, über alles geliebte Großmutter zu Hause gefunden, als sie gestorben war. Und dann ist er losgelaufen. Und schließlich kommt er am Fluss zum Stehen. Kommt er da zum Stehen am Fluss an der Themse?
Ja, das erzählte er ja erst ganz am Schluss, weil er öfters, wenn sie auf die Großmutter zu sprechen oder zu Fragen gekommen ist, hat sie eine Irritation und ein Ablocken bei ihm gespürt. Und sie hat irgendwie gemerkt, da muss etwas verborgen sein, was ihn schmerzt, von dem er nicht erzählen kann. Und ausgerechnet in einem Moment, dass sie eigentlich ein bisschen abwesend ist, erzählt er ihr es dann, wie er die tote Großmutter verlassen hat und losgerannt ist, weil er ohne sie niemanden mehr hatte da in Cornwall, der irgendwie zu ihm gestanden wäre.
Man hat in dem Augenblick das Gefühl, dass es das erste Mal ist, dass er das erzählt,
das
oder?
Ist das erste Mal. Überhaupt jemandem, wahrscheinlich.
Also ein größeres Vertrauensgeschenk kann man einem Menschen eigentlich nicht machen. Also danach geht diese Beziehung nicht weiter zwischen den beiden. Das ist dann auch dieses Erlebnis dieser Begegnung. Der Onkel, der Pfarrer, dieser Lebensbaum, das ist ja auch eine ganz wichtige, interessante Figur, dieser Priester. Einmal erlebt das Kind den Priester beim abendlichen Beten des Breviers. Dann heißt es über diese unmittelbare göttliche Zwiegespräch in der Stille der Nacht. Das Kind geht da hinterher und lauscht dem. Und so schwer verständlich mir auch einzelne Sätze waren, so empfand ich doch seltsam durchdringend das Versöhnende und Tröstende in ihnen, den Freispruch von allem Trennenden zwischen Himmel und Erde. Das ist ja auch ein großer Trost, den das Kind da erlebt, kaum zu beschreiben. Empfindet das Kind auch dieses Gebet als mythische Kraft?
Ja, also das Kind geht ja, das habe ich tatsächlich selbst gemacht, in der Abenddämmerung hinter dem Onkel her, und es ist so wie eine Imitation, so eine kleine Nachfolge, oder? Und es versucht das immer ganz geräuschlos zu machen, dass der Onkel das ja nicht merkt, weil er umkreist ja so wie, also in Meanderlinien umkreist er mehrmals die Kirche, um die auch der Friedhof gelegt ist. Und bis es dann eines Abends entdeckt, dass ihm der Onkel ein Brevier hingelegt hat mit einem Zeichenwendel bei der Komplett, das, was er immer gebetet hat am Abend. Und da erschrickt das Kind zuerst und denkt, jetzt ist es ganz ertappt, jetzt er weiß es, dass ich das mache. Aber dann denkt es nicht weiter darüber nach und wandelt hinter ihm her. Weil vorher hat es ja nur immer so, um das zu imitieren, das Adressbüchlein seiner Mutter als Brevier mitgenommen.
Das Kind erlebt, dass diese Melodie der Sätze, es versteht ja gar nicht, was der Onkel betet, nicht? Das ist vielleicht auch so eine Kindheitserinnerung, die man hat, wenn man früher in der Kindheit bei Messen oder bei religiösen Ereignissen, man hat ja eigentlich null verstanden, was da erzählt wurde.
Ja, auch mich haben das Kind, vor allem die Litaneien, haben mich ungeheuer beeindruckt. Aber das hat auch mit dem Element des Gesangs zu tun. Litaneien könnten ja endlos, also Allerheiligen Litanei, die ist endlos lang. Und dann hat man als Kind das Gefühl so von Zeitlosigkeit bekommen. Das sind so Rituale, die sich in die Ewigkeit fortsetzen könnten.
Dieses Kind erlebt diese großen Augenblicke der Freude auch. in der Kindheit bei dem Onkel eine Freude ohne Hoffen auf Erwiderung, nichts ist festzuhalten, nichts zu verlieren, nur der zeitlose Augenblick der Freude ist da, zu bejahen mit jedem Atemzug, welch leichtsinniges Glück.
Also Sie erwähnt das ja dann vor allem in der Beziehung zu Jonathan, wo ihr das plötzlich aufgeht. Was ist es eigentlich, was sie eben so hinzieht zu ihm, was sie ihn auch so trotzdem natürlich vermissen lässt? Es ist eben diese Freude ohne Hoffnung auf Erwiderung. Wie sie das erkennt, fällt auch die Angst etwas von ihr ab, dass sie ihn eines Tages nicht mehr finden wird auf der Brücke, was ihr dann tatsächlich auch eintrifft. Eines Tages.
Die Begegnungen sind also auf den Augenblick konzentriert, den die beiden ganz ohne über eine mögliche oder unmögliche auch, oder wie auch immer geartete Zukunft erleben, da auf dieser Brücke. Die Lebensfreude, das ist ja der eine Aspekt des Buches, und der Schrecken vor dem Tod, diese Gegensätze, die erleben wir in diesem Roman. Der Tod ist in seiner Endgültigkeit ja auch für den Menschen kaum zu begreifen. Wir haben gerade über das Kind gesprochen, dass die Wiederholung liebt, weil es sich Endlichkeit auch gar nicht vorstellen kann. Wir sagen das immer von der Unendlichkeit. Unendlichkeit, klar, können wir uns nicht vorstellen, das geht nicht. Aber können wir uns denn Endlichkeit vorstellen? Ist es nicht genau das Gleiche, dass wir uns genauso wenig Unendlichkeit vorstellen können, wie wir uns Endlichkeit vorstellen können?
Ich glaube, ja. Und das Schreiben ist ja natürlich auch ein Anrennen gegen diese Endlichkeit oder fast ein Aufheben wollen dieser Endlichkeit. Und sie sagt ja auch einmal, wie sie merkt, so eine Irritation, so einen dunklen Ärger, so bei Jonathan bemerkt. Will sie ihn trösten, eben ist es denn nicht barbarisch, nicht an die Fortdauer gewisser Dinge zu glauben. Wie sie merkt, dass er andeutet, dass mit der Großmutter, dass er sie verloren hat.
Wie lösen wir das auf? Es bleibt dann nur die Trostlosigkeit. Ich möchte, für Jonathan lässt sich das fassen. Im Tod der Großmutter, das ist der größte Schock, den er erlebt hat. Weil einen größeren Schock, der einem die Endlichkeit bewusst macht, kann man nicht erleben. Er rennt weg. Hm. Das ist zu begreifen. Also was liegt näher, als wegzulaufen? Machen wir das nicht alle auch irgendwie?
Ja, aber irgendwann werden wir gebremst.
Wir hoffen darauf, dass wir gebremst werden. Heute ist ja doch die Zeit so, dass wir dazu angespornt werden, vom Kapitalismus, vom Konsum noch schneller zu laufen. Das wird ja quasi ausgenutzt, unsere Angst vor der Endlichkeit, indem wir immer noch geschubst werden mit der Illusion, ja, wenn du noch schneller läufst und noch mehr kaufst und noch mehr machst und tust, dann kannst du dem entfliehen. Das ist ein sehr geheimnisloser, unheiliger Glaube, an dem man scheitern wird, wenn man nicht drüber wegstirbt, oder?
Ich denke eben, dass das ist das Vorrecht, das schönste Vorrecht der Literatur, dass sie ein Innehalten in Worte umsetzt, also einen Stillstand der Zeit ausruft.
Und das erlebt man ja auch sehr schön in ihrem Buch. Da wird man auch zurückgenommen. Manchmal geht es mir sogar so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich so ein Buch lese, das hat schon fast Spirituelles, weil es einen so aus der Zeit herausträgt. Und dieses Buch trägt einen aus der Zeit heraus. Die beiden Protagonisten werden ja auch aus der Zeit herausgetragen. Sie haben das in London, waren Sie unterwegs? Sie haben dort gelebt auch, das war auch 2010 da?
Ja, ein halbes Jahr war ich da im East End.
War das für Sie auch so eine Auszeit des Lebens, die Sie sich da genommen haben?
Ich habe das sehr lange nicht mehr machen können, also wegen meinen Verhältnissen, in denen ich gelebt habe. Ich war das letzte Mal 1987 mehrere Monate in Japan für eine Recherche fürs Theater, nachher nie mehr. Ich habe das wirklich, also wie eine Durstige, habe ich das alles in mich hineingetrunken und ich war auch fasziniert. Es war ein wunderschöner Frühling damals, 2010. Und geschrieben habe ich gar nichts, erst zu Hause.
Aber Sie haben sich in London auch tatsächlich an der Themse am Fluss an die Kindheit zurückerinnern können im Rahmen dieser Auszeit.
Ich möchte es auch gar nicht Auszeit nennen. Es ist eher so ein intensiveres Spüren der Zeit, also oder ein Hineinfallen in die Zeit, so auf den Grund der Zeit. Das Merkwürdige hier war ja, der Satz kommt auch vor, also auf Deutsch, aber der Zeitungsverkäufer hat es natürlich Englisch zu mir gesagt. Sein erster Satz zu mir war, I remember you. Und ich war so frappiert, weil er hat das überhaupt nicht gesagt, wie man das so sagen könnte, wenn jemand so ein bisschen eine Bekanntschaft anknüpfen will, sondern er hat es wie selbst erstaunt gesagt und zugleich ganz bestimmt. Da war von Anfang an die ganze Beziehung so wie auf eine leicht traumhafte Ebene gerückt. Hat er mich, also wo hat er mich denn schon gesehen oder dass er sich an mich erinnert? Wie in einem früheren Leben oder? Es war ganz seltsam.
Erschrickt man doch auch ein wenig, oder?
Ja, man erschrickt auch.
Und wird aber auch neugierig zur
gefangen,
gleichen
natürlich.
Zeit gefangen. Ja.
Also es klingt ja auch im Titel an, panischer Frühling. Der Jonathan ist natürlich auch Pan. Also der einerseits die Natur und die Nymphen in der Antike mit seinem Flötenspiel verzaubert hat, aber andererseits, wenn er in der Mittagsstille in die Herden eingebrochen ist, diese in panischen Schrecken versetzt hat, dass sie in die Abgründe gestürzt sind.
Das sind ja die zwei Ebenen des Lebens, die Abgründe des Daseins, die Gespenster der Welt, Tod, Endlichkeit, all das, was wir nicht begreifen können. Gleichzeitig geht es dann aber auch um das Leben, um Lebensfreude, das Schöne und Lebendige. Ist das vielleicht auch eine Funktion, die Schreiben haben kann, ein mögliches Gleichgewicht zwischen dem Schrecklichen und dem Schönen herzustellen?
Ich möchte vielleicht nicht Funktion sagen, weil ich glaube, eine Funktion sollte das Schreiben nicht haben. Das Schreiben ist ja ein Abenteuer. Also man fängt an und weiß nicht, wohin es einen führt. Aber sicher sollte es einen in die Wirklichkeiten führen, die hinter oder unter der scheinbaren Oberfläche des Lebens liegen.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Sie sind jetzt in Köln, wir sitzen direkt am Kölner Dom. Sie sagten gerade, dass Sie auch katholisch aufgewachsen sind. Wenn Sie so ein Monstrum wie den Kölner Dom sehen, berührt Sie das oder ergreift Sie das?
Ja, es ist einfach gewaltig. Also wenn man vom Zug kommt und dann auf den Platz hinaus und dann ist dieser Dom da, das ist wirklich, ja, das ist überwältigend jedes Mal.
Vielen Dank, Gertrud Leutenegger. Panischer Frühling, so heißt Ihr Roman. Erschienen ist das Buch im Surkamp Verlag und es kostet 19,95 €. Vielen Dank.